Herzlich willkommen zur 7. Folge der Tatort-Pessimisten. Ich begrüße als neuen Spezialgast die liebe Daniela. Hallo Daniela.
Hallo zusammen.
Und als ja schon etwas regulären Gast den lieben Erik. Hallo Erik.
Hallo und wunderschönen guten Abend.
Und natürlich wie immer an meiner Seite der liebe Stefan.
Hallo Christopher.
Und wir besprechen heute den Beginn einer neuen Tatort-Saison. Denn nach einer etwas längeren Abwesenheit, die gar nichts damit zu tun hat, dass ich einfach zu faul war, die Folgen zu schneiden, haben wir jetzt eine neue Folge vor uns, nämlich die 954. Folge des Tatorts aus Luzern, die den Titel trägt, den ich jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben habe. Weiß das jemand auswendig?
Ich weiß es, ihr habt es aufgeschrieben. Ihr werdet gerichtet.
Genau, sowas war es. Irgendwas mit Richten war es. Genau, es ist ein Luzerner Tatort mit den Kommissaren Reto Flückiger und Litz Richard. Und bei dem Namen Richard denke ich mir, die sollte vielleicht eigentlich Richard heißen. Und dann hat immer gesagt, wie heißt die? Die heißt Richard, heißt die. Das klingt wie jemand, nicht, der nicht, was?
Heißt die nicht Liz? Nicht Litz?
Ja, aber wenn ich Richard sage, dann sage ich auch automatisch Litz. Litz Richard.
Ja, ja. Aber eigentlich hatte der Tatort ja so ein bisschen einen Untertitel, ne? Bei Technikfragen, Technikfragen.
Das ist so schlimm. Der arme Antoine Monod Jr., der macht so viel und wird nur auf die Rolle des Technik reduziert. Ja. Dabei ist er so super nett, also oder wie andere Podcaster sagen würden, irresympathisch. Da waren wir beim Böhmermann und der ist auch total lieb eigentlich und er engagiert sich auch total viel. Also der ist irgendwie in so ganz vielen Schauspielervereinigungen und setzt sich halt für Schauspielerrechte ein. Genau, Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler. Und
dann macht er noch Let's Plays.
Genau, er macht noch Let's Plays. Kulle.
Aber Spaß beiseite. Also ich meine, hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, hier in Deutschland kennt man ihn, glaube ich, in der Hauptsache eben als Technik aus der Werbung eines großen Elektronikhandels. Aber
er war schon mal im Tatort.
Ja, er hat auch bei das Experiment mitgespielt, habe ich heute nachgesehen. War mir aber so auch nicht bewusst.
Ich muss auch sagen, er hat seine Sache echt gut gemacht. Also er hat wirklich toll geschauspielert, fand ich, und hat die Rolle echt gut rübergebracht.
Ich finde Antoine, ich wusste nicht, dass er mitspielt, und als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, war ich total begeistert, weil ich den so toll finde. Er spielte auch schon in dem Tatort Er wird töten mit von 9. Juni 2013.
Ja.
Ein prima Tatort.
Mir ist er tragischerweise wirklich nur in seiner Rolle als Technik davor über den Weg gelaufen. Und ja, ist vielleicht ein bisschen schade, dass ich ihn erst bloß wirklich aus der Filterbubble kannte und noch nicht von anderen Sachen, die er vielleicht ganz toll gespielt hat.
Weißt du, welche Rolle er in dem vorhergehenden Tatort gespielt hat?
Da war irgendwie das Love Interest von der Kommissarin.
Ah.
Von der Sabine Postel. Also als Inga Lürsen.
Ja, ist der nicht gestorben?
Ist dann ziemlich schnell abgenippelt. Ja.
Also vom Opfer zum Täter. Oder spoil ich da hier jetzt schon zu viel?
Nee, wir sind ja hier spoilerlastig. Genau. Er hatte seinen Durchbruch mit dem Film Absolute Giganten aus dem Jahre 1999. Mehr weiß ich aber auch über diesen Film leider nicht. Hat aber relativ viel gemacht, war in Der Wichser, Who Am I, dieser deutsche Hackerfilm, der ziemlich scheiße sein soll, Wiki auf großer Fahne. Also er hat in vielen deutschen Filmen mitgespielt, die man auch kennen kann, wenn man deutsche Filme schaut. Alemannia, Willkommen in Deutschland, Waterman. Tatort Puppenspieler, Tatort, der wird töten und ihr werdet gerichtet. Und ja, genau, er ist jetzt der neue Staatsanwalt oder irgendwie Anwalt in einem Fall für zwei.
Gibt's das immer noch?
Ja, der ist ja der, wie heißt der, Matula, ist ja Klaus-Theo Gärtner, ist ja ausgeschieden. Und ich glaube, er ist der Nachfolger von Klaus-Theo Gärtner in Ein Fall für zwei. So, oder glaubst du, der Sidekick? Also er spielt auf jeden Fall in Ein Fall für zwei mit.
Mhm.
Ich glaube, deswegen war er ja auch beim Böhmermann, weil das ja beides ZDF ist.
Ja, was ich ja bei dem Tatort schon am Anfang bemerkenswert fand, ist, dass jetzt schon wieder die Schweiz drin ist, weil die hatten ja schon den letzten vor der Sommerpause quasi und eigentlich sind ja Schweiz und Österreich eher gefühlt sehr selten mal dran mit einem Tatort. Und jetzt haben sie gleich mal zwei hintereinander bekommen.
Obwohl ich den hier besser fand. Also ich habe den letzten Jahr noch nicht mal zu Ende geschaut, so langweilig fand ich den.
Ja, der war echt gut, ne?
Der hier war also überraschend gut, aber wir kommen jetzt erstmal hier, wir gehen jetzt erstmal nach Plan. Und ich sag mal kurz was zur Handlung. Also es geht darum, dass am Anfang des Tatorts zwei albanische Autohändler mit Kopfschüssen hingerichtet werden. Und man dann schnell drauf kommt, dass sie selbst eine Straftat begangen hat, die noch nicht von der Justiz quasi bestraft wurde. Und dann wird noch so ein, glaub so ein Fußballmanager oder irgendjemand, der irgendwas mit Fußballclubs zu tun hat, irgendwann damit Geld verdient, erschossen, der auch Dreck am Stecken hat. Und es wird halt auch schnell, relativ schnell aufgeklärt, wer der Mörder ist. In dem Tatort heißt er Simon Amstadt. Und das ist eigentlich so ein ganz lieber, Autoreparateur, der aber jetzt auf einen auf Selbstjustiz macht, weil seine Frau von ihrem Chef vergewaltigt wurde und deswegen unter Depressionen leidet und der Chef Amerikaner ist, der zurück in die USA ist und nicht mehr von der Justiz verfolgt wurde und deshalb ja hat er so einen Rächerkomplex, ein Kohlhaas-Komplex, wie man dann noch später im Tatort erklärt bekommt. Das ist so die Handlung. Jetzt frage ich erstmal die Daniela. Daniela, wie fandest du denn diesen Tatort?
Ich glaube nicht so gut wie die meisten anderen. Also ich fand den am Anfang sehr spannend und am Ende, aber zwischendrin hatte mich irgendwo verloren. Ich glaube, das war aber der Moment, wo dieser Profiler aufgetreten ist. Ja, keine Ahnung warum. Da war ich dann zwischendurch auf einmal weg. Hat mich dann aber am Schluss doch wieder bekommen. Auch gerade das Ende hat mir sehr gut gefallen. Also meistens finde ich das nicht so gut, weil es oft nicht so schlüssig ist, wenn sich die Täter selber umbringen. Aber in dem Fall fand ich das eigentlich fand ich gut. Ja, aber diese Profiler-Sache fand ich ein bisschen schwierig.
Ja, der war ein bisschen komisch, ne? Er hat ein bisschen was von Steve Jobs gehabt irgendwie.
Ja.
Ja, das fand ich auch sehr komisch. Also es war auf Twitter, eine Meinung war dann stellt man Profiler an und aus Versehen kriegt man Literaturprofessor, weil er da irgendwie 5 Minuten was von Michael Kohlhaas erzählt. Und ich meine, ja, mal schon mal in der Schweiz ist, da liegt doch Wilhelm Tell viel näher, der ja auch so eine Art Selbstjustiz begangen hat. Aber ich glaube, der hat nicht so ganz gepasst mit der Ermordung des Vogts.
Ja, wobei,
ja, auf jeden Fall.
Also hier so von wegen Scharfschütz und so, ne? Wilhelm Tell mit seiner Armbrust war ja da auch schon ziemlich gut dabei, ne?
Ja.
Bis auf die Sache mit seinem Sohn, aber hey.
Und ich meine, Antoine Monod Jr. hat ja auch dann keinen Aufstand angezettelt, wie bei Kohlhaas, und war auch kein Pferdehändler. Obwohl Autos, ob das die modernen Pferde vielleicht sind, wer weiß. Dieser Profiler fand ich auch nicht so toll. Ich hätte eigentlich nur gern Simon Amstadt beim Bäcker gesehen. Das ist die einzige Szene, die man 90 Minuten lang hätte spielen können. Die fand ich so super. Wo dann der eine Typ reinkommt und unbedingt seine Gipfeli will. Das war schon sehr schweizerisch.
Ja, und dann er sich aufbaut und dann erstmal seine Bestellung abgibt, weil der andere muss ja warten.
Ja, aber es hat er auch wirklich gut gespielt. Also dieses gut bürgerliche und total lieb und nett. Und also ich habe ihm die Rolle schon gut abgekauft. Das hat er echt gut gemacht.
Ja, das sieht ja, wie es einer meiner anderen Mitpodcaster meinte, doch auch sehr, sehr knuffig aus.
Mit seinen langen Haaren. War das, oder?
Ja, mit den Haaren und dem langen Bart und ein bisschen beleibter. Das ist halt so der typische, nette, knuffige Mensch von nebenan, dem du auch mal für einen Urlaub deine Katze geben würdest.
Ich glaube nicht, dass es Botto für einen Urlaub dem seine Katze geben würde.
Das vielleicht nicht gerade.
Ich finde es sehr schade, dass da nochmal drüber synchronisiert wird und wir auch in Deutschland keine Möglichkeit haben, die Originalversion zu bekommen. Mhm. Außer man empfängt SF. Und ich habe dann noch mal beim Twitter-Account nachgefragt und die meinten, ja, in der Mediathek ist dann auch nur die synchronisierte Fassung zu haben. Da meinte ich dann auch, wenn dann in Zukunft mehr Geld da ist, weil wir ja wissen, ARD will noch mal 99 Milliarden mehr haben, dann kann man vielleicht auch noch mal beide Versionen reinstellen, das wäre ja vielleicht mal ein Service. Aber zurück zur Meinung, Daniela, du, ja,
Entschuldigung, noch zu der Sache mit der Synchronisation. Wenn es wenigstens ordentlich synchronisiert wäre, wäre das ja okay, aber es war ja dann die Szene, wo der Typ, der sich vordrängen wollte, dann quasi als Bauernopfer herhalten musste und geflucht wurde in schönem Schweizerisch. Die Vernehmung dann in der nächsten Szene war aber in klarem Hochdeutsch. Also wenn, dann macht's wenigstens richtig.
Synchronisieren denn auch den Österreicher? Also wird er auch synchronisiert?
Nee.
Der nicht,
nee,
ne?
Nee.
Der wird, glaube ich, nur Hochdeutsch produziert.
Okay. Das ist, finde ich, sehr schade, weil ich meine, wir haben schon nicht erst seit gestern die Technik des Zweikanaltons. Da kann man ja vielleicht mal sich ein bisschen anstrengen und vielleicht auch im Zweikanalton nochmal die Originalversion anbieten. Mhm. Weil die Schweizer sind ja dann, wenn schon ein Schweizer Tatort läuft, dann beginnt der in der Schweiz auch immer schon um 20 Uhr. Und deswegen sind auch die Schweizer immer mit dem Spoiler irgendwie sehr gefährlich, weil die halt schon 15 Minuten vor uns sind. Ja, das ist halt alles etwas seltsam.
Ja, bei anderen Produktionen funktioniert es ja auch mit dem Zweikanalton. Wenn dann zum Beispiel irgendwas mit Sorbisch dabei ist oder so, bei uns gerade im MDR-Bereich ist da bei einigen Sendungen wirklich der zweite Kanalton Sorbisch noch mit dabei.
Ja, ne, zumal selbst in diesem alten Zeug da, was in den Flimmerkisten läuft, also dieses TV, es ist ja eigentlich schon seit Ewigkeiten möglich, da anstatt eben Stereo ja eben Zweikanalton zu übertragen. Oder aber, ich meine, also hallo, bei Internetstreams ist es ja noch weniger ein Problem, da quasi den zweiten Kanal mit dazu zu schalten und dann einfach ein Menü drunter zu knuppern, wo du dann halt auswählen kannst, welche Tonspur du hören
jetzt,
möchtest.
Jetzt überfordere mal bitte nicht die ARD, die muss jetzt nochmal von Flash wegkommen.
Hey,
und dann sollen sie mal...
Die zeigen jetzt gerade wieder auf dieser komischen IFA, was die jetzt alles Tolles Digitales machen wollen.
Ja, Waschmaschinen.
In 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht umgesetzt haben. Wie hieß nochmal dieser neue Radiostandard, der seit irgendwie gefühlt 30 Jahren?
Plus, der kommt seit 30 Jahren.
Ja, und jedes Jahr aufs Neue.
Ja. Ja, es ist halt okay, aber wir wollen noch zurück zur Meinung. Also Daniela, du meinst, er hat dich irgendwann verloren und dann am Ende wiedergefunden.
Ja, aber so es war jetzt auch nicht so ein überragender Tatort. Also ich habe ja so 3, 4, 5 Tatorte schon über ja, lange Zeit, wo ich sage, boah, das sind so Hammerdinger, die bleiben auch. Und das ist er nicht. Also er war ganz okay, aber es war jetzt keiner, den ich jetzt so abfeiern würde. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass ihn so viele so gut fanden. Nee. Wer mir aber sehr gut,
gut
gefallen hat, ist die Sarah Hochstädter, Städtler, die Frau gespielt hat. Die war super. Also ich habe die schon mal am Theater gesehen und da hat die auch sowas total Verrücktes, also sowas Zerrissenes gespielt und das hat mir jetzt auch wieder sehr gut gefallen. Ja.
Nur mal
die,
kurz zur
Figur Karin.
Genau.
Nur mal kurz zur Interesse, welche Tatorte würdest du sagen, dass sie dir besonders gut gefallen haben bisher?
Also es ist einmal der mit Ulrich Turkur in Schmerz geboren. Der lief, glaube ich, im letzten Jahr, also in der letzten.
Ja, das ist ja einer, der auch generell.
Genau, so, der haben ja auch Preise bekommen und so. Und ja. Es gab mal einen mit dem Matthias Schweighöfer, der hieß, glaube ich, Weil sie böse sind. Und der ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Ja, das sind so eigentlich die zwei. Also es gibt schon ein paar, die ich lange mitnehme und die ich auch gut finde. Und der war jetzt so, also ich habe mich nett unterhalten gefühlt. Ja.
Ja, also mir ging es da ein bisschen anders. Also mir hat er ziemlich gut gefallen, aber auch weil ich quasi nach dem letzten Schweizer Tatort schon so ziemlich in meinen Erwartungen gedämpft worden bin und dann gedacht habe, naja, es kann ja wieder was werden. Und dann ist es halt besser geworden, als ich gedacht habe.
Stefan?
Ja, bei mir, also ich fand ihn nicht schlecht. Das Blöde war, dass ich zwischendrin nochmal telefonieren musste, was allerdings, glaube ich, gerade in die Zeit gefallen ist, als dieser Profiler kam. Und das hatte ich gerade noch mitgekriegt und dann so musste ich ein paar Minuten telefonieren, habe deswegen den Rest dann so kurzzeitig verpasst. Es ist, glaube ich, die Stelle gewesen, wo Dani dann quasi verloren ging. Und ich fand, wahrscheinlich war das so wirklich so die langweilige Mitte, deswegen, also ich fand ihn generell wirklich echt gut. Special Effects mäßig, ja, gerade irgendwie so Schminkschulen und so waren da wahrscheinlich ganz ordentlich dabei gewesen, weil das war ein Punkt, der mir doch ziemlich aufgefallen ist, es war doch sehr, sehr grafische Gewalt. Also diese Kopfschüsse und dann so mit abgeplatzten Köpfen und Blutfontänen und Hirnen, die gezeigt worden sind, war schon ziemlich krass für so Sonntagabend ab um 8. Wie gesagt, also ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand eben den Antoine Monot Junior fand ich sehr, sehr gut in der Rolle. Auch eben diese Karin, ich habe jetzt gerade vergessen, wie die Schauspielerin heißt, fand ich auch sehr...
Hochstädtler, oder?
Ja, genau. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr gut, die eben doch diese sehr, sehr zerrissene und dann gerade auch in den letzten Szenen, sie hat sehr, sehr gut gespielt. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Es gab ein paar Sachen, wo ich sage, okay, also anscheinend scheinen zum Beispiel Kinder in Luzern jetzt nicht unbedingt groß beunruhigt zu sein, wenn ein Typ mit einer Knarre irgendwo das Treppenhaus hochkommt und sich dann eher drum zu kümmern, dass sie sich gerade mit Mama gestritten hatten.
Ja, aber in der Schweiz hat ja jeder seine Knarre auf dem Dachboden.
Stimmt. Den Punkt hatte ich noch gar nicht bedacht. Nee, aber so im Großen und Ganzen, ja, echt ein guter Tatort, war echt schick gemacht. Okay, hier und da hätten wir vielleicht drauf kommen können, dass der Typ halt hinten schon irgendwie so ein, also der Simon Amstadt da hinten drin so ein Fenster an seinem Transporter hat, was jetzt für so eine Autowerkstatt jetzt nicht unbedingt so gängig ist. Fand ich ein toller Tatort, war ein guter Einstieg auf jeden Fall in die neue Saison.
Es ist ja auch immer ziemlich interessant, was passiert, wenn man selber weiß, wer der Täter ist. Also ich finde, das ist ein gut aufgezogen. Also man selber weiß Bescheid und denkt, mein Gott, warum sehen die das denn jetzt nicht und wundert sich dann. Das fand ich.
Ich fand es halt relativ spannend, dass man relativ zeitig wusste wieder, wer der Täter ist und was er da macht und mehr oder weniger auch ziemlich zeitig wusste, warum.
Ja, dadurch hat sich für mich auch mal wieder komplett nicht wie ein Tatort angefühlt, was man ja auch beim letzten Birne-Tatort so hatte. Aber ja, ist trotzdem eine interessante Erzählweise gewesen, wie sie das aufgezogen haben. Und das, wie man dann auch teilweise mit den Ermittlern mitfiebert und dann so denkt, wieso kommen sie denn da jetzt nicht drauf? Da müssen sie doch jetzt mal drauf kommen.
Ja, was glaube ich noch ein ziemlich krasser Punkt gewesen ist, zwischendrin der Storyline, war, als sie dann quasi Straftäter, die auf ihren Prozess warten, quasi anrufen mussten und denen Bescheid sagen, übrigens, da rennt ein Typ rum, der Leute wegschießt, die auf ihren Prozess warten.
Ja, das war so gut gemacht.
Mhm. Was ich ganz schön fand, war, dass die Ermittler sich relativ im Hintergrund gehalten haben. Also es war ja gar nicht so, dass man da irgendwie jetzt diesen zwischenmenschlichen Fu zwischen den Kommissaren hatte oder auf nur einer sehr reduzierten Ebene und dass sie wirklich nur ermittelt haben.
Ja klar, ich meine, wir erinnern uns ja an den Flückinger Breakdown aus der letzten Episode.
Den habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung.
Hast du den nicht mehr? Also Flückinger ist dann quasi, hatte dann massive, also nochmal den letzten Tatort kurz zu rekapitulieren. Es ging halt um diese Flüchtlinge, beziehungsweise Asylbewerber oder wie auch immer die in der Schweiz heißen. Und es gab da halt die Morde und was halt dazu kam, war, dass Flückinger halt massiv gesundheitliche Probleme hatte, was diesmal überhaupt, also was ich ein bisschen überraschend fand, überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Und hatte da halt so seinen Breakdown gehabt, er ist halt irgendwo in der Kneipe umgefallen und musste dann irgendwie von Ärzten behandelt werden und solche Geschichten.
Stimmt, ich erinnere mich. Aber ich fand es halt sehr schön, dass man da dem Täter da nochmal mehr Raum eingeräumt hat. Ich fand den Tatort jetzt nüchtern betrachtet auch nicht so super, aber halt einfach, weil Antoine Monot da mitgespielt hat, hat es alles für mich nochmal viel besser gemacht, weil mich das auch so überrascht hat. Es wurde auch irgendwie nicht irgendwie beworben oder angekündigt, obwohl er ja in Deutschland relativ bekannt ist durch die eben diese Technikaktion. Fand ich das ganz nett. Ich fand besonders diese Szene sehr schön wo sie dann ihn anrufen, um zu schauen, ob er zu Hause ist. Und dann meinte er, ja, ich bin da in der Waschküche und muss jetzt erst hochlaufen. Und das ist so, da hat man sich so richtig ertappt gefühlt mit dem Täter zusammen. Also, dass man da jetzt denkt, oh Gott, scheiße, jetzt muss er da irgendwie hin und sich eine Ausrede ausdenken. Das ist halt so, wie Mama anruft und irgendwie fragt, was man gerade macht. Und man fühlt sich halt irgendwie ertappt. Das ist halt
Ich glaube, er war als Täter selbst so ja so brutal die ganzen Geschichten gewesen sind, die er da gemacht hat, also die Taten selber, war er doch sehr, sehr sympathisch. Davon mal abgesehen, glaube ich, habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf, dass ich das irgendwann mal, also dass das bei mir so bei Twitter mal vorbeigeflogen ist, so von wegen so, ja, und übrigens, ich, also nicht, dass ich dem folgen würde, aber halt so über Retweets und Gedönse, so ja, hier gerade Dreharbeiten und Tatort und bla.
Ja, es kann sein, dass er das auf Twitter mal bekannt gegeben hat, aber es war jetzt nicht so, dass sicher. Da der Tatort-Channel, der sich auch diese Folge relativ ruhig verhalten hat, ich kann sein, dass es, weil es so ein Schweizer ist, aber normalerweise haben sie dann immer noch so Bilder, wo sie irgendwas dazu schreiben, irgendwie so einen lustigen Fact, das war diesmal gar nicht so, die waren relativ ruhig für einen Tatort-Sonntag, also anscheinend sind die noch nicht so ganz aus dem Urlaub zurück,
Ja, aber ja, Twitter war also, schon ordentlich voll mit Zeug.
Ja, Twitter an sich war schon gut dabei. Also insgesamt fand ich dann jetzt eher so, ja, also schon auch in der besseren Hälfte. Aber gerade im Vergleich zu der Ende der letzten Tatort-Saison, wo ich dann schon das Gefühl hatte, dass sie da irgendwie zum Schluss nochmal die nicht so starken Tatorte rausgehauen haben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass zum Ende hin die Tatorte immer schlechter wurden. Und dafür war es auch jetzt ein schön starker Start in die neue Tatort-Saison. Also im Vergleich zu den letzten Tatorten, die wir hier besprochen haben, gehört da doch einer zu den besseren, glaube ich.
Ja.
Angor, also, würdest du das?
Also ja, meiner Meinung auf jeden Fall nach schon, ja. Der war nicht schlecht. Also er war auf jeden Fall besser wie manch anderer. Ich meine, meine Tatort Historie ist ja noch nicht so lang und es war auf jeden Fall einer der besseren.
Ja, meine ist ja jetzt auch noch nicht so lang, aber verglichen zu denen, die da am Ende der letzten Saison kamen, stimmt das schon, das war schon mal besser als vieles, was da war dann. Zum Beispiel war dann zwar am Ende auch noch ein Birne-Tatort, der ziemlich gut war, aber das andere war halt nicht wirklich sehr spannend. Auch der Österreicher nicht und der Dings, den könnte man ja total vergessen, der, wie heißt das andere, was nicht Tatort ist?
Polizeiruf.
Der Polizeiruf, ja, der war mir viel zu langatmig, zum Beispiel.
Ja, den fand ich auch nicht gut.
Ja, wobei, das mit den Windrädern, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, der war eigentlich ganz ordentlich und.
Ja, dieses Oliver Mommsen-Tatort.
Ja, also der war wirklich auch sehr, sehr knackig und sehr, sehr schön produziert gewesen.
Ja. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen auf die Pressestimmen eingehen, ja. Weil die einzige Presse, die Meinung, die etwas positiv war, hat mich dann schon überrascht, dass der Rest so negativ war die FAZ, von denen ich es jetzt nicht erwartet hätte. Die meinten, dass er, also was ich auch sagen würde, dass sie meinten, das sei Dienst nach Vorschrift und sehr konventionell, aber in dem, was sie machen, dann doch relativ gut.
Ja, ich meine, der letzte vor der Sommerpause war es ja dann so, dass man dann so gemeint hat, das, was die Kommissare da jetzt abziehen, das ist aber schon rechtlich sehr, sehr grenzwertig, so einfach mal ins Ausland fahren und da irgendwelche Leute verhören und so. Ich glaube, das ist auch bei der Schweizer Polizei jetzt nicht ganz so einfach.
Genau, und da meint auch, dass dieser Wissensvorsprung, den der Zuschauer hat, dass der gut eingesetzt wurde und der Rest, also SZ und Fokus und Stern, die waren alle sehr kritisch, auch mit Simon Amstadt, also Antoine Monod Junior, die meinten, dass er halt einfach zu nett sei für einen Täter und dass er nicht irgendwie kriminell genug gewesen sei, was ich halt auch einen netten Twist fand, aber anscheinend fand das die restliche Journalie nicht so nett.
Also ja. Das Einzige, was ich da vielleicht, aber das ist, glaube ich, auch eher dem Drehbuch geschuldet, kritikwürdig finde, war halt die Geschichte mit, ja, wir locken den jetzt mal mit dem und dem irgendwelchen Fake-Pressemeldungen da irgendwo aus dem Bau und dass er natürlich da direkt angesprungen ist, weil der Profiler hatte das ja so, vorausgesagt. Das war, fand ich so in dem ganzen Plot und an dem ganzen Ding so die einzige wirklich kritikwürdige Wendung, die halt irgendwie so nicht war.
Ich fand ja sogar die Diskrepanz mit dem, dass er eigentlich so liebenswürdig ist, hat es gerade noch mal glaubhafter gemacht. Weil da wirkte er dann wirklich schon so fast so ein bisschen, in manchen Szenen wirkte er für mich so ein bisschen psychopathisch dann. Also wenn er dann in seinem Keller war und wo man dann gesehen hat, wie die Fassade so gebrockelt ist. Und das haben sie schon gut gemacht.
Woher war der? Aus dem Kosovo oder aus Jugoslawien?
Den Branko meinst du, oder?
Der, ja genau, Branko.
Der hat in einem Kosovo-Krieg, also in irgendeinem Krieg war er Scharfschütze.
Genau, und den hat er ja dann so... Wobei ich das auch ein bisschen, ja, das fand ich ein bisschen komisch, weil, also eigentlich einen Scharfschützen, ja, also die haben schon normalerweise die entsprechende Ausbildung, den bringst du nicht so einfach ums Eck, wie es da gelaufen ist, mal einfach so Hammer auf den Kopf und fertig ist.
Ich hab, aber er war halt auch unvorbereitet und hätte auch nicht erwartet, dass der Simon ihn da jetzt mit dem Hammer auf den Kopf steht.
Wobei der reingestolpert ist, gesehen hat, der steht da gerade mit einer Knarre, der hatte die Zeitungsausschnitte auf dem Tisch liegen und Zeug außenrum und bla und blub. Also ich glaube, ein ausgebildeter Scharfschütze wäre spätestens dann auf einer gewissen, ja, Hab-Acht-Haltung.
Also erstens weiß man nicht, ob er ausgebildet ist oder einfach nur ein Scharfschützengewehr im Krieg hatte.
Fair point.
Zweitens ist er schon ziemlich alt und hat wahrscheinlich seine ganzen Reflexe abgestumpft und es ist nicht so, dass er jetzt in einer Kriegssituation war, sondern er hat einfach seinen besten Freund mit der Knarre überrascht und wusste nicht ganz genau, wie er mit der Situation umgehen soll. Und ich glaube, auch Simon Amstadt wusste nicht ganz genau, was er jetzt daraus machen soll und hat das mehr oder weniger im Affekt getan. Mhm. Er wollte einfach diese Situation jetzt auflösen, dadurch, dass er dem Branko den Hammer auf den Kopf schlägt, was im Nachhinein ihn ja selbst nicht so glücklich gemacht hat.
Was meiner Meinung nach aber noch zu einer sehr, sehr schönen Szene geführt hat. Nämlich als er ihn dann so quasi schön in einer Plane verpackt, dann so die Treppe rauf schleifen wollte, was irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat, wurde dann halt wieder so gemerkt, dass ja, der Typ ist halt jetzt, ja, eben eigentlich der ganz stinknormale Typ von nebenan, weil ich glaube schon irgendwie so, ja, wie er früher gehabt haben, so 80, 90 Kilo, Mensch, tot, leblos, die schleppst du nicht mal einfach so eine enge Treppe hoch.
Ja, mir ist es da so ein bisschen bei dem ganzen Szenerie um diesen Branko, wo er den in deiner ermordet, so ein bisschen aufgefallen, dass er sich da zum Beispiel komisch verhält und dass es da ein bisschen unfreiwillig ins Komische auch reingeht. Weil zum einen plant er, ich glaube, das kommt dann auch nochmal in den Twitter-Stimmen, plant er präzise Morde und auf der anderen Seite hat er nicht mal seinen Tötungskeller quasi, seinen Waffenkeller quasi abgeschlossen und da kann dann jeder rein und dann weiß er auch nicht so richtig, was er mit der Leiche machen soll und versucht sie da so total hilflos die Treppe hochzuzerren und ja, das ist so ein bisschen eine Diskrepanz in dem Charakter drin.
Ja, auf Twitter wurde es ja teilweise als The Nick Cave oder sowas bezeichnet, ne?
Aber vielleicht ist es auch genau das, was mich so ein bisschen verloren gemacht hat unterwegs. Also es gab ja auch diese Szene, wo die dann in den Nachrichten sagten, dass es sich doch um einen Serienkiller handelt. Und er sagt, ich habe keinen Hunger. Und dann hört er diese Nachricht und fängt an zu essen. Und so ist es halt auch mit dieser Leiche, die er da versucht hochzuziehen. Also es war vielleicht auch für mich dann oft so, dass es ins Lustige hätte kippen können, aber sich nicht entschieden hat, lustig oder dramatisch zu sein. Vielleicht ist das, was mich dann unterwegs so, dass ich dann, während ich den Tatort gesehen habe, gedacht habe, nee, irgendwie verliere ich mich da jetzt gerade.
Ich fand auch die Szene, wo er, bevor er Branko umbringt, wo er dann seine Rede hält, da war es schon ein bisschen die Gefahr dabei, dass sie jetzt in zu sehr Pathos abgleiten. Haben sie dann nicht gemacht, aber die Gefahr war schon da.
Ja, aber also ich fand, er war schon sehr stringent und sehr in sich klein. Also es war, man hatte da jetzt nicht so den großen Klimax, sondern es war einfach, der Flückinger kommt da in das Haus und findet einfach die zwei Toten vor. Und das war einfach dieser Klimax, wo es dann nicht irgendwie in der Verfolgungszeit endet und dramatisch irgendwie auf dem Hochhaus steht.
Ja,
erschießt er sich, sondern Also einfach, dass sie diesen Selbstmord planen und ganz normal ausführen.
Naja, nur so normal, wie es halt geht. Also geplant war der jetzt nicht unbedingt. Und Climax fand ich jetzt eigentlich schon ziemlich, gerade eben die Szene kurz vor dem Umschnitt, wo Flickinger dann halt das Haus hochrennt und den Schuss hört und dann raufrennt, fand ich ja, schon
klar,
sehr, sehr...
dass das so passiert.
Ja, ja, klar, logisch. Fand ich aber sehr, sehr gut, ja, doch sehr, sehr gut geschauspielert. Also gerade so die letzte Sekunde vor dem Umschnitt. Also du wusstest genau, was passiert ist, was halt gerade in dem Tatort ja auch, also so Kopfschüsse und so waren da ja schon ja ausgereizt, sag ich mal, als dramaturgisches Mittel. Und ja, eben, dass das eben nicht so gezeigt worden ist, sondern Schnitt und dann Flickinger rennt die Treppe hoch, fand ich gut gemacht und war, finde ich, auch ein doch sehr, sehr würdiger Höhepunkt, sag ich mal, oder nee, Abschluss.
Da gab's ja auch einige Tweets dann dazu, als das mit der Frau noch mal stärker reingekommen wird, dass es jetzt vielleicht so ein bisschen Bonnie und Clyde-haft wird, oder wenn sie sich dann beide umbringen, dass es dann so ein bisschen Sweeney Todd werden würde. Und das hatte schon auch ein paar Punkte, hatten sie da gekriegt, getroffen.
Ja, ja, ich sag mal, in dem Moment, wo sie halt merkt, okay, der hat da noch eine Knarre hinten in der Hose stecken und holt halt die Knarre da aus der Hose raus, wäre die Möglichkeit für diverse Plotentwicklungen noch gewesen. Also eben dieses Bonnie and Clyde-Thema oder aber eben diese Sweeney Todd-Geschichte, so von wegen, die machen jetzt zu zweit weiter und sind dann so das dynamische Duo aus Luzern. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, also ich fand gerade das Ende, also ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Fan von, der Täter bringt sich am Ende um, wobei das ja scheinbar beim Tatort dann doch ganz gut gang und gäbe ist. Ja, fand ich es aber trotzdem an der Stelle eigentlich doch ein sehr, sehr gelungenes Ende für den Täter.
Ja. Und auch die letzte Szene, wie dann der Ermittler so richtig an der Wand zusammensinkt und ja, man sieht wirklich, wie er dann verzweifelt ist so ein bisschen und ja, fertig mit der ganzen Situation. Das haben sie schon, finde ich, haben sie ein gutes Ende hingekriegt.
Was ich sehr, sehr gut fand, war eben, wie glaube ich schon gesagt, die Sympathie fürs Motiv. Also dieses, der Rächer der Enterbten, ja, will ich nicht sagen, Quatsch, aber ja, eben so, also es gab natürlich wieder eben dieses Meta-Thema, was ja immer in einem Tatort irgendwie reingehört, und das war halt irgendwie so dieses Justizgesetz, was da geändert worden ist, wo dann halt irgendwie solche Verfahren dann ewig lang hingezogen oder sich ewig lang hinziehen, einfach aus dem Grund, weil die Staatsanwaltschaft einfach unglaublich viel zu tun hat und die überhaupt nicht hinterherkommen und bla. Ja, das war so das Meta-Kritik-Thema, glaube ich, in der Episode, oder?
Ja, kann ja sein.
Also die neue Strafrechtsverordnung, die ja dann heftig kritisiert wurde. Es kann sein, dass das so ein Schweizer Ding ist. Ich habe davon noch nicht gehört.
Also wobei mein erster Gedanke so ein bisschen wirklich die Befürchtung war mit den ersten beiden, die ja, was waren das, Serbier? Habe ich gedacht,
Albaner.
Oh, schon wieder ein Schweizer Tatort und schon wieder dieses Migrationsthema. Das hatten wir doch erst davor. Und
na, aber ja,
zum
aber
Glück
die
haben
Albaner
sie den anderen Türen genommen.
Ja, aber die Albaner sind schon eine wichtige Minderheit, habe ich so das Gefühl, in der Schweiz. Also es sind sowas wie die Türken hier in Deutschland oder die türkische Minderheit hier in Deutschland. Also das kann man schon verstehen, dass da öfters Albaner vorkommen in Schweizer Tatorten. Ich würde noch gerne ein paar Twitter-Stimmen vorlesen, die ich mir favorisiert habe. Ich mache das jetzt immer so, dass ich immer die Dinge, die ich im Podcast einbringen will, als Pfaff markiere. Ja, da meinte der Elsbotto am Anfang, in der Schweiz stirbt man geräumiger, als ich in Almke schlief, als sie dann das Zelt über den zwei toten Albanern aufgebaut haben.
Schön. Nee, das war bei dem Treuhänder haben sie dann das Zelt.
Nee, aufgebaut. Nee, erst haben sie bei den Albanern aufgebaut und beim Treuhänder erst nicht. Und dann meinte auch Elsbotto, hat sich dann beschwert, dass der Treuhänder kein Zelt bekommen hat.
Ja, Zelte gibt's halt erst ab zwei Leuten, ne? Hab ich, glaube ich, auch irgendwo gelesen.
Da fällt mir noch ein, ich fand es sehr schön, wie die Leute geflogen sind, wenn sie getroffen wurden. Also, dass man da auch die Wucht, was so eine Sniperkugel hat, nochmal, oder so ein Dumm-Dumm-Geschoss, was ja eine große Kraftübertragung hat, was das auf so einen Menschen auswirkt und dass die da halt wirklich noch so einen Meter durch die Luft fliegen. Mhm. Also, da war die Rechercheabteilung, hatte mal ein Fleißsternchen verdient.
Mhm. Mir hat aber auch die Waffe insgesamt gefallen. Dieses tricky, ja, dann nimmt er, was war das überhaupt, ein Horn? Nee, ein Horn war das nicht. Eine Posaune oder sowas, oder? Und dann schraubt er die so zusammen, dass da eine Waffe draus wird.
Was? Also der Koffer, den er hat, das war ein relativ normaler Gitarrenkoffer.
War das nicht so ein Instrumentending,
Es war ein
Instrument getarnt war, die Waffe?
Nee. Ich glaube, du hast verwechselt das mit Rogue Nation.
Ja, das kann sein.
Da gibt's nämlich eine Waffe, die aus einer Querflöte zusammengebaut wird. Aber hier in dem Tatort gab es keine getarnten Waffen.
Nö, also es war einfach bloß Gewehr auseinandergenommen, zusammengesetzt und halt in einem, ja, gitarrenartigen Koffer.
Ja, da habe ich es wirklich gerade verwechselt.
Der Elspoto meinte dann noch, ihm würde dieses Splort-Geräusch doch sehr, sehr gut gefallen.
Das Splush.
Oder was?
Splush.
Ach ja, Splush, genau.
Das ist eine Archer-Referenz.
Ja, war schon, wie gesagt, halt sehr, sehr grafisch alles gemacht.
Und wieder der Elspoto, er hat jetzt auch einen Namen für den Rechern, den Erbten. Er ist nämlich der Paragraf, weil er immer ein Paragrafenzeichen auf seine Kugel eingraviert hat.
Ja, Spotto war irgendwie an dem Sonntag wieder ziemlich gut dabei gewesen.
Was ich mir dann noch überlegt habe, wo der Polizeichef dann meinte, ein Heckenschütze in Luzern, wissen Sie, was das bedeutet? Und ich so, schauen Sie sich doch mal um, wir haben hier noch nicht mal Hecken. Wenn man keine Heckenschützer hat, dann bekommt man halt Heckenschützen. Und deswegen schützt die Hecken. Mhm. Das war auch noch was auf Twitter. Und der Bär- und Elch-Account ist ja auch immer sehr, sehr Tatort-aktiv. Und er meinte, von denen kam dann versehentlich ein Literaturprofessor eingeladen. Verdammt. Als dann der Profiler kam. es war sehr schön.
Twitter war wieder richtig gut dabei gewesen.
Oder das Sternsofa, also es gibt ja immer noch einen Fernsehaccount vom Stern, der dann zu solchen Fernsehereignissen twittert, der meinte dann als Zitat, wir müssen Militär- und Sportschützen mit einbeziehen. Die schießen verdammt präzise. Und dann als Kommentar, super Polizeiarbeit. Ich frage mich, welche Leute sie davor einbezogen haben. Einfach noch ganz normale Schützen, Berufsschützen. Was gibt's denn in der Schweiz außer Militär- und Sportschützen? Laufen da einfach Leute mit Gewehren rum und schießen?
Ja, wie du vorhin ja schon sagtest, ne? In der Schweiz hat halt jeder erwachsene, ich glaube Mann, seine Knarre halt irgendwo auf dem Dachboden liegen, ne? Für den Verteidigungsfall.
Da muss man sein Gipfeli noch abschießen, noch in der freien Wildbahn erlegen.
Da muss er das Gipfeli erlegen.
Also war auch wieder auf, genau, und in Bezug auf die Synchronisation meinte jemand, eine posttraumatische Synchronisation ist das, wo er dann von posttraumatischer Verbitterung gesprochen hat. Und das fand ich auch sehr, sehr komisch, dass er dann perfekt, also gerade der Profiler perfektes Hochdeutsch gesprochen hat, aber dann für manche Worte, wo dann ein CH vorkam, wieder ins Schweizerische umgeschlagen ist, als wäre da die Synchronisation ausgegangen.
Ja, es muss ja nach Schweiz klingen, ne? Also muss er das machen.
Ja. Können wir mal ein Fazit ziehen. Daniela, von 5 Gipfeli, wie viel Gipfeli würdest du diesem Tatort geben?
3.
Erik?
Ja, ist schwer, ist. Also guter Durchschnitt, also auch eher 3 Gipfeli.
Stefan?
Also ich bin da ja schon, glaube ich, mehr so bei 4 Beuger.
Beuger?
Ja, Beuger.
Ich würde sagen 3,5 Gipfeli, weil ich ihn, ja, also ich fand ihn gut, aber keine 4 Gipfeli wert. Ist auch nur so ein arbiträres System. Was steht denn uns als nächstes ins Haus? Da muss ich gerade nochmal nachschauen im Tatortfundus. der Go-To-Tatort-Blog.
Kannst du dann auch gleich mal noch gucken, ob der ominöse Schweiger-Tatort schon terminiert ist.
Ich glaube, die sind jetzt alle, sollten jetzt terminiert sein.
Können wir doch nicht diese Episode dann einfach auslassen?
Nein, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ernsthaft?
Ja, ja, da müssen wir gerade mal.
Da musst du aber auch wiederkommen.
Ich komme dann wieder.
Also wenn du da, genau, also ihr werdet gerichtet, das war der Hinter dem Spiegel, Brix, Hessischer Rundfunk. Genau, Drehbuch, Erstsendung, bla 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 bla. Kriminalhauptkommissar Paul Brix und Kriminalhauptkommissarin Anna Janecke.
War der letzte Hessen-Tatort nicht der ganz, ganz schlimme in dem Hotel?
Der lange Weg nach unten haben wir den genannt. Ja. Das war doch Tomalla, oder?
Ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte, das war ja Hessischer Rundfunk gewesen.
Nee, Tomalla, das war doch das mit diesen Masken, mit diesen Entführern da.
Oder die, das war auf jeden Fall die unser erster Tatort, den wir hier besprochen haben, bei der den von der Kommissarin, wo der als Otto so ein Fan von ist.
nee, Quatsch. Das Otto ist ja so ein riesengroßer Fan von den sächsischen Tatorten, von den Leipzigern.
Genau, das war ein Leipziger, glaube ich.
Genau, und die habe ich ja noch nicht mitgekriegt. Also das heißt, also Otto meinte dann irgendwann mal so, ja, wir reden nicht über die Leipziger Tatorte. Aber ich glaube, ich glaube, das war einer der ersten, die ich auch mitgemacht, also geschaut habe. Ich glaube, es war sogar der erste. Und ja, das war der lange Weg nach unten. Und ich glaube, das war ein hessischer Tatort.
Ja, also, der erste Tatort, den wir besprochen haben, war garantiert kein hessischer Tatort.
Oder war es der zweite?
Ja.
Ja, der war relativ zeitig mit dem Hotel dann und wo dann der runtergestürzt ist und von wegen und wie und was mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen,
ja, genau.
Das war doch nicht der erste, oder? Also das war kein Sachsen-Tatort.
Nee, das war der Hesse. Ich sag
der letzte Hesse. Leipziger Tatort war das mit diesen weißen Masken.
Schaut uns nach.
Erik, Hessen, das sind die anderen Leute, die so komisch sprechen.
Ja, genau.
Und dann gibt's noch Schwaben.
Ja, die reden auch ganz komisch, aber es gibt da leider kein Beanslayer mehr, deswegen reden die nicht mal komisch. Also es geht irgendwie, so wie ich das jetzt aus der Inhaltsangabe zusammenstückeln konnte, um Russenmafia, die Sitte und es wird wieder schön zwischenmenschlich und in die Vergangenheit des Kommissars gehen wir, wo er sich im Bahnhofsmilieu rumgeschlagen hat. Also es geht so richtig wieder schön in die leckeren Themen.
Aber ist das nicht ein neues Team? Der Frankfurter war doch zuletzt mit dem, wie heißt der, Axel Kröll, wo der Armin Rohde mitgespielt hat.
Genau, Paul Brix. Janneke und Brix. Schauen wir kurz nach. Team Frankfurt. Steht jetzt nur eine Beschreibung über die, aber nicht, welche Fälle die schon gesagt haben.
Nee, Quatsch. Der letzte war hier, der erste war hier Christopher bei dir aus der Gegend, glaube ich.
Der erste, der Stuttgarter?
Nee, Stuttgarter war später. Ach, was war denn der erste?
Welcher meinst du?
Das war, glaube ich, vom BDR.
Alle Tatorte mit Paul Brix. Paul Brix hatte schon zwei Tatorte, nämlich vom 17. Mai.
Ah, okay.
Und genau, jetzt der nächste. Also er hatte schon eine Folge mit. Hinterm Kälter als der Tod hieß die erste Folge mit dem Ermittlerteam.
Ja.
Ich glaube, da kannst du ja mal noch direkt mal noch sagen, was so danach noch so folgt. Also einfach bloß jetzt dann die Städte und die Namen vielleicht von den Tatorten und damit man so weiß, ob irgendwas kommt, wann man sich freuen
kann. Genau. Also danach haben wir was Bayerisches, nämlich die letzte Wiesen mit, kannst du jetzt mal erraten, wer da das Ermittlerteam ist? Jetzt zeigen sich die Tatortkenner. Wer ermittelt in München?
Ermitteln die noch? Die beiden alten Herren, ne?
Ja. Leitmeier und
genau.
Da bin ich raus.
Ich hätte jetzt gerade mal noch einen Einwurf. Ich habe mich gerade mal kurz nach unten in den Keller in die Archivräume begeben und geguckt, was unsere erste Tatort-Pessimisten-Folge war. Das war der Fall nach unten. Das war aber ein Ludwigshafener Tatort.
Okay. Das ist hier bei mir in der Gegend. So ungefähr. Also für euch ist das bei mir hier in der Gegend. Leitmeier und Bartitsch ermitteln schon seit 1991. Aber ich glaube, in dieser Tatort-Fundus-Ranking haben sie auch einen der besten. Ich glaube, ja, auf Platz 1 ist es auch ein Lettmeier und Bartsch-Tatort. Also die sind schon lange dabei und liefern auch immer sehr gute Sachen ab, habe ich so das Gefühl.
Next.
Danach kommt Verbrannt. Wo ist das? Salzgitter, das ist doch Sachsen, oder? Nee.
Nee. Salzgitter ist es nicht.
Salzgitter.
Ist nicht Thüringen? Also, ich oute mich da jetzt
irgendwas im Osten.
Totaler Dings, Geografie. Noob.
Genau. Ermittlungsort Hamburg. Nee, das kann ja nicht sein. War das nur in der.
Ja, Moment, ich habe das gerade mal unter Schmerzen gegoogelt. In Niedersachsen, nicht Thüringen.
Niedersachsen, okay. In Salzgitter beschatten die Polizisten, bla bla. Also es ist ein Hamburger Tatort. Hamburg und Umgebung. Das ist der kommt am 11.10. Dann kommt der liebe Faber.
Ui, da freue ich mich drauf.
Grumpy Faber und die drei Fragezeichen, das Jungteam mit dem Faber.
Wo ermittelt?
In Dortmund.
Der ermittelt, genau, ach, Dortmund. Das ist ja dann für dich ein Heimspiel mehr oder weniger, oder, Daniela?
Ja, es ist nicht so weit weg von mir.
Ja. Aber im Robot ist irgendwie alles nicht irgendwie weit weg voneinander.
Nee, hier liegt alles.
Hab ich so das zusammen. Gefühl.
Das Lustige ist aber, dass die Robotstädte dann doch irgendwie ziemlich weit voneinander weg sind. Also zumindest von den Menschen her. Die mögen sich ja dann irgendwie teilweise untereinander nicht so sehr.
Ja, man ist auch selber überrascht, wie weit es dann doch ist. Ich bin nämlich letztens von Recklinghausen nach Duisburg gefahren und für mich ist das ganze Ruhrgebiet immer Recklinghausen. Das sind so 90 Kilometer. Du bist aber durchaus in 60 Kilometern oder in 50 Kilometern auch schon im Ruhrgebiet. Also es ist schon alles sehr weitläufig.
Dann haben wir wieder die Stuttgarter, die wir ja schon beim Inder hatten. Lannert und Boots mit dem Tatort Preis des Lebens. Dann kommen die Kölner. Wer ist in Köln? Das kann man auch wissen.
Schenk und Ballauf.
Genau.
Kommt heute, habe ich gerade gesehen. Entschuldigung.
Ja, es kommt irgendwie immer ein Tatort in irgendeinem dritten ja. Programm oder in der ARD.
Aber heute kommt ein sehr guter, nämlich auch ein Kölner.
Wenn die wiederholt werden, kommen die dann auch wieder in der Mediathek?
Ja, das weiß ich nicht.
Vermutlich, ich glaube schon, weil ich habe da das ja
immer mal sein.
Gesucht, also jetzt bei nicht live, weil ich ja dann irgendwie einen Tag später oder zwei danach geschaut habe und dann bin ich halt immer über diese Reruns dann gestolpert, so von wegen so, ja, und da gibt's noch den Tatort und den Tatort und dann denk ich so, okay, das ist da alles alter Scheiß, ich will den von letzten Sonntag.
Und dann kommt unser lieber Thiel mit einem sehr
Münster.
Typischen Namen für den Münsteraner Tatort, nämlich Schwanensee. Passt ja zu Birne. Und dann kommt Karow, Nina Rubin und Robert Karow in Berlin. Aha. Von den Berlinern hat man irgendwie gar nichts Tatortmäßig.
Also nee, da hat man noch nichts dabei gehabt. Ne? Also ich weiß, wir hatten
einen Fall mit der Merit Becker. Ermittelt die nicht da? Ist das nicht Berlin?
Warte kurz, kann es die Nina Ruben, ist das Merit Becker?
Also ich glaube, wir hier hatten jetzt noch keinen Berliner Tatort.
Ja, ich glaube, die hatten auch noch nicht so viele Fälle.
Hier steht nur das Ermittlerthema, aber nicht wer die Spieler, das ist natürlich sehr schlau.
Naja, in Berlin passiert
halt nichts. Nee, die sind neu, dann ist das die Nina Ruben, die Merit Becker. Und dann kommt Eriks Freund in einer Doppelfolge, nämlich der liebe Chiller kommt am 22.11. und am 29.11.
Auch noch eine Doppelfolge. Toll.
Ich vermute, wenn die knapp hintereinander kommen, dass das so ein zweiteiliger Tatort sein wird. Jetzt gehen wir mal das Jahr durch.
Erik,
ja.
Hört man dir da einen gewissen Enthusiasmus aus der Stimme raus?
Ja, da freue ich mich schon total drauf.
Und dann kommt wieder Bartic mit Einmal wirklich sterben. Dann kommt Blum, wer ist ein Blum? Ist doch auch so eine, genau hier, Konstanz und Umgebung, die liebe, genau, Frau Blum. Dann kommt Lindholm, das ist Hannover. Charlotte Lindholm ermittelt in Hannover, aha.
Und
zum Jahres...
Mal wieder?
Nicht in diesem Jahr. Und dann kommt Kommissar Moreau aus Wiesbaden.
Ah, das ist der Tukur-Tatort.
Ah, okay.
Aber
das ist dann der letzte am 27.12. Da kommt, wenn wir in Hamburg sind, können wir auch wieder Papierbierung machen.
Steht das eigentlich schon fest? Gibt's dieses Jahr irgendwie wieder so ein Weihnachts-, Neujahr-, Fubar-Ulm-Tatort?
Das war also dann wahrscheinlich
zwei Tatorte hintereinander. Ist der Lindholm-Tatort kommt am 26. und der Moreau-Tatort am 27.12.
Dann ist aber der Schweiger-Tatort immer noch nicht so richtig angekündigt, oder?
Doch, Chiller, habe ich doch gerade gesagt, Doppelfolge.
Ah, okay, dann musst du das dazu sagen, weil ich weiß das ja alles nicht.
Und ich glaube, für nächstes Jahr ist noch nichts festgelegt. Aber nächstes Jahr wird uns der 1000. Tatort ins Haus stehen.
Puh, da müssen wir ja was machen, ne?
Feiern.
Ich weiß nicht, ob wir es feiern werden. Auf jeden Fall wird die ARD da irgendwas Spezielles wahrscheinlich draus machen. Also einen 1000. Tatort kann man nicht einfach irgendwie so an Blumen geben oder an Chiller. Wahrscheinlich wird's Chiller. Der Til Schweiger meinte ja auch, er möchte den Tatort ins Kino bringen.
Da können wir ja eigentlich fast so ein Live-Ding sie draus machen, so als Idee. Um oder da jetzt mal einen gewissen Erwartungsdruck aufzubauen.
Oder ein Hörertreffen mit Kinogang, falls es ein Kinofilm wird.
Ja, wir haben ja schon Hörertreffen mit Kinogang.
Das ist ein anderer Podcast.
Ja, wir sind ja hier so ein Spin-off mehr oder weniger.
Ja, schon.
Ja, aber trotzdem, diese Kulturpessimisten da drüben halten sich immer für was Besseres.
Ja, das setzt sich eh nie durch.
Elende Arroganties.
Entschuldigung, jetzt bekomme ich aber noch Schluck auf. ich glaube, wir müssen das hier beenden. Und ja, das war das Jahr 2015, was uns auch erwartet.
Hast du wieder am Whisky genascht?
Wir haben Whisky genascht. Ich trinke doch gar keinen Alkohol. Ich bekomme immer Schluck auf. Ich habe irgendwie ein komisches Zwerchfell. Ich versteck's nur immer im Podcast. Deswegen beenden wir jetzt diese Sendung ganz schnell. Wenn ihr irgendwie noch irgendwas loswerden wollt, dann sonst machen wir den Sack zu.
Jo.
Ja.
Ich bedanke mich bei der Daniela fürs Kommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen.
Gerne.
Ich bedanke mich beim Erik, der uns spätestens zum Chiller-Tatort wieder beehren wird, wenn nicht früher.
Ja, mal sehen. Also wenn noch Städtefreund dazwischen wäre, würde ich da wahrscheinlich auch schon mal aufschlagen und sonst mal sehen, wann ich vielleicht mal wieder da bin.
Also Städtefreund habe ich jetzt nichts gesehen, kann natürlich immer noch was ändern, also alle Angaben sind ohne Gewähr. Aber da du jetzt schon so vom Til Schweiger-Tatort geschwärmt hast, ist es eigentlich zwingend nötig, dass du da auch als Gast hier dabei bist. Und der Stefan, der hat eh keine Wahl, der muss beim nächsten Mal sowieso wieder dabei sein.
Ja, ich ja in der Bierlaune irgendwie den ganzen Spaß hier angeschoben hatte, muss ich ja.
Und
ich hoffe, ihr kriegt für die neue Staffel den Herrn Martinsen nochmal rein, weil da war ja mit der letzten Aufzeichnung irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Ja.
Genau, den Herr Martinsen müssen wir wieder bringen. Den Spotto mit seiner Regenbogen-Club-Mitgliedskarte.
Ja, würde sich ja der Münsteraner ja dann irgendwie fast anbieten, oder? So als
genau, der Münsteraner holen wir nochmal den Herr Martinsen mit seinem Vogel und den Spotto mit seiner Katze. Ja, ich hoffe, dass er sich danach einen eigenen Vogel zulegt, damit wir mehr Batschi-Tweets bekommen.
Ach, der ist bloß Pflegevogel, der lila Batschi.
Das ist nur ein Pflegevogel, der gehört.
Ah, okay.
Aber wir müssen ihn jetzt immer so natschen in unserem Podcast, weil die hört er ja, dass er sich einen eigenen Vogel zulegt. Also eigentlich hat er einen schon, aber halt einen, den man auch sehen kann.
Einen echten.
Und ich hätte am liebsten, dass er ihn trainiert, dass er ruhig unter seinem Hut sitzt und dann immer, wenn der Leute so mit seinem Hut grüßt, dass dann der Vogel dann darunter hervorkommt und auch Hallo sagt. Das finde ich sehr lustig. Das irgendwie würde seinem Spleen viel Gutes geben.
Irgendwie habe ich ja immer noch so ein bisschen das Bedürfnis, ein Foto von dem Tierchen zu nehmen und da dann noch so wie bei der Milka-Kuh da auf der Seite irgendwas drauf zu schreiben. Mich erinnert die Farbe halt doch massiv an die lila Kuh.
Ja, auf jeden Fall. Also danke fürs Zuhören, ob ihr das jetzt live gemacht habt, wie der Aristocats, oder ob ihr das souverän macht. Wenn es euch gefallen hat, dann steht euch jederzeit die Möglichkeit offen, uns zu flattern oder auf Patreon zu unterstützen oder einfach so mit Geld zu beschenken. Das PayPal ist natürlich auch immer sehr nett.
Was? PayPal Me.
Genau, PayPal Me ist jetzt eine neue Option, die ihr gerne ausprobieren könnt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder oder in der nächsten Folge Kulturpessimisten oder beim Countdown-Podcast oder bei den anderen Produktionen. Ich muss jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Die Daniela hat natürlich auch einen eigenen Podcast, den wir hier nicht vergessen dürfen. Das ist nämlich der Kunst und Horst Podcast.
Yay.
Podcast, genau. der über Kunst und Horst geht, also nur über Kunst. Und sie ist auch ganz fleißig beim Podcasten, also noch fleißiger als wir. Und ja, das war's für diese Folge.
Moment.
Ich bedanke mich.
Ich fühle mich ein bisschen zurückgesetzt, so von wegen SMC und so, den es ja auch hoffentlich am kommenden Sonntag wieder
gibt. Sunday Morning Podcast, der kommt auch jeden Sonntag.
Meistens.
Und dann gibt es natürlich noch jeden Sommer diesen Fußball-Podcast, wenn irgendwas mit Fußball ist.
Ja.
Wollen wir jetzt wirklich alles pluggen?
Und also diesen Spieleabend gibt es ja auch noch.
Die
übrigens
Spieleabend.
Ja, Spieleabend, die sind schon fertig. Die sind ja so quasi als Gegenveranstaltung, beziehungsweise sind wir heute die Gegenveranstaltung zum Spieleabend. Ich
finde, wir sollten auch mal Podcasts erwähnen, wo wir gar nichts mit zu tun haben. Also es gibt noch Realitätsabgleich und methodisch inkorrekt.
Realitätsabgleich gab es ja heute gar nicht. Deswegen habe ich ja geschrieben, Tatort statt Realitäten.
Ja, aber ich glaube, also Realitätsabgleich und methodisch inkorrekt, also die muss man, glaube ich, nicht mehr pluggen. Die haben, glaube ich, ausreichend Hörer.
Ja, aber wir waren jetzt gerade so in der Laune, von Podcast zu pluggen.
Okay.
So, ja. Dann sag ich mal, schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn Sie den Vanilla Chief sagen hören.
Wo kommt diese Stimme her?
Ciao.